Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 € Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 € günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 €. Jetzt du im A1 Giganetz.
Seit 56 Tagen tobt der Krieg in der Ukraine und es ist weiter kein Ende absehbar. Denn die Widerstandskraft der Ukraine ist weit höher als das, die russischen Militärs eingeschätzt haben. Aber wohl auch die breite Unterstützung durch die Nachbarländer hatten die Russen so nicht am Radar. Das zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Besuche europäischer Staatschefs in Kiew. Zuletzt etwa war auch EU-Ratspräsident Charles Michel beim ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Nur ein Politiker hat bisher in Kiew gefehlt: US-Präsident Joe Biden. Dennoch sind die USA der wichtigste Verbündete der Ukraine. Und sie sind weit mehr an dem Krieg beteiligt, als das offiziell bekannt wäre. Wie die USA die Ukraine unterstützen, welche Ziele sie dabei verfolgen und ob ihnen der Krieg nicht auch gelegen kommt, werde ich heute mit dem Sicherheitsexperten Walter Feichtinger vom Center für Strategische Analysen besprechen. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Viele der Waffen, mit denen die ukrainische Armee die russischen Angreifer bekämpft, kommen aus dem Ausland, die meisten davon aus den USA, und zwar mit Abstand. Seit Kriegsausbruch sind die USA laut den öffentlich bekannten Zahlen mit umgerechnet 7,6 Milliarden Euro der größte aktuelle Unterstützer der Ukraine. Das umfasst sowohl die humanitäre Hilfe, mehr als die Hälfte der 7,6 Milliarden sind allerdings Waffenlieferungen. Zum Vergleich, alle EU-Länder zusammen kommen auf 2,9 Milliarden Euro. Da kommen noch 1,4 Milliarden Euro aus den EU-Institutionen und 2 Milliarden Euro von der Europäischen Investitionsbank dazu. Aber dennoch, es ist beachtlich, dass alleine die USA deutlich mehr gibt als die gesamte EU, in deren unmittelbarer Nachbarschaft der Krieg tobt, sagt Christoph Trebesch. Er ist Forschungsdirektor des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, das diese Zahlen ermittelt hat. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt übrigens kommen die meisten Regierungshilfen aus Estland, Polen, Litauen, der Slowakei und Schweden, und dann erst kommen die USA. In der schieren Masse allerdings stechen die USA weit heraus. Und angesichts der russischen Offensive im Osten der Ukraine wird nun auch schweres Material geliefert. Der Krieg geht damit in eine neue Phase. Die Büchse der Pandora hat Tschechien Anfang April geöffnet, mit der Ankündigung, unter anderem mehrere Dutzend Panzer der sowjetischen Bauart T-72 sowie BMP-1 Schützenpanzer an die Ukraine zu übergeben. Und auch die USA lassen sich nicht lumpen. Die aktuelle Lieferung aus Amerika enthält unter anderem 11 Mi-17 Helikopter, 200 schwer gepanzerte Mannschaftswagen vom Typ M133, 300 weitere Switchblade-Kamikaze-Drohnen und vor allem 18 der 155mm Haubitzen mit 40.000 Artilleriegeschossen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Damit greifen die USA und ihre NATO-Verbündeten so stark wie noch nie in den Krieg ein. Doch ist das nicht auch gefährlich? Könnte das bald einen Flächenbrand auslösen? Dazu habe ich jetzt den Sicherheitsexperten Walter Feichtinger bei mir im Studio. Herr Feichtinger, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Feichtinger, die USA sind bei Weitem die größten Unterstützer der Ukraine in dem Krieg, weit mehr als die Europäer, aber warum ist das so?
Die USA haben bereits 2014 ganz klar demonstriert, dass sie hier auf der Seite der Ukraine sind und sie seither systematisch unterstützt. Aber eigentlich muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich in das Jahr 1994, als die NATO-Partnerschaft für den Frieden ins Leben gerufen wurde. Und genau für den Zweck, um Staaten wie die Ukraine, die damals ja vor Waffen gestrotzt haben, irgendwie in einen sicheren Hafen zu bringen und andererseits den Missbrauch dieser Waffensysteme in all diesen Ländern der ehemaligen Sowjetsatelliten hier unter Kontrolle zu bringen. Daher ist das Engagement und das Interesse der USA eigentlich seit Auflösung des Warschauer Paktes hier ganz gezielt in der Ukraine auch gelegen, als größtem Staat und auch damals noch mit Atomwaffen, damit es hier aus Sicht der USA den richtigen, den sicheren Weg einschlägt.
Das heißt, die Ukraine ist schon länger im Fokus der USA, aber schauen wir uns vielleicht jetzt mal die Unterstützung im Detail an, die militärische Unterstützung, und beginnen wir da bei der militärischen Aufklärung. Wie groß ist denn hier die Rolle der USA und eventuell auch ihrer Verbündeter?
Hier gibt es natürlich keine offenen Aussagen oder irgendwelche Zugeständnisse, das ist vollkommen klar, das läuft unter Geheimhaltung. Aber man kann schon davon ausgehen, dass natürlich die Ukraine in hohem Maße mit Informationen versorgt wird, die ihr ermöglichen, den Abwehrkampf besser zu gestalten und auch einfach auf die Aktionen des Gegners besser zu reagieren. Und dazu gehören natürlich die verschiedensten Aufklärungsmittel. Das ist einerseits einmal die Navigation selber, dann ist es die Möglichkeit zu kommunizieren. Wir brauchen ja für alle Systeme heute, vor allem im militärischen Bereich, auch sichere, gesicherte Kommunikationssysteme. Mhm. Und die wurden ja schon über viele Jahre hinweg eigentlich in der Ukraine eingeführt. Und die ukrainischen Soldaten wurden auch daran ausgebildet.
Kann es auch sein, dass die Ukraine zu Beginn des Krieges deswegen so gut vorbereitet war auf den Angriff auch der russischen Armee, weil eben die amerikanischen Geheimdienste ihre Erkenntnisse mit den Ukrainern geteilt haben?
Davon gehe ich aus. Wir hatten ja zwei Staaten, deren Geheimdienste intensiv vor einem russischen Angriff gewarnt haben. Das war der Nachrichtendienst Großbritanniens und das war der USA. In Europa hat man das eher nicht so genommen und selbst Zelensky hat ja in der Anfangsphase versucht zu beruhigen und gesagt, nein, nein, Russland wird schon nicht angreifen. Daher ist es sicher anzunehmen, dass hier die Ukraine maßgeblich von den Informationen dieser beiden Länder abhängig war und damit auch hier ein gutes Lagebild bekommen hat.
Mhm. Anfangs hat man ja mit vor allem der Lieferung von schweren Waffen noch gezögert. Jetzt allerdings hat sich das geändert. Es wird wirklich schweres Kriegsmaterial jetzt auch ins Land gebracht. Warum hat sich da hier die Meinung vielleicht auch der westlichen Mächte so geändert?
Da kann ich natürlich nur mutmaßen. Aber allgemein ist man ja davon ausgegangen, dass die Ukraine nicht diesen unglaublichen Widerstand leisten kann und dass die russischen Soldaten vielleicht innerhalb von wenigen Tagen große Teile der Ukraine eingenommen haben. Und in diesem Fall war es natürlich verständlich, dass man keine modernen, schweren Waffen an die Ukraine liefert, weil die ja dann in die Hände des Feindes gefallen wären. Und das ist immer eine gute Beute, die man dann auch entsprechend technisch ausschlachten kann und auch propagandistisch. Nachdem sich aber gezeigt hat, dass die Ukraine sehr widerstandsfähig ist und offensichtlich es nicht gelingt, die ganze Ukraine einzunehmen, hat man jetzt einen Kurswechsel vorgenommen und liefert auch schwere Waffensysteme, um eben wirklich die Widerstandsmöglichkeiten der Ukraine ganz maßgeblich zu unterstützen.
Jetzt hatte die ukrainische Armee weitestgehend russisches Material gehabt, vor allem zu Beginn. Jetzt kommen die Waffenlieferungen natürlich aus Westeuropa. Wie schwer ist es denn, die westeuropäische Waffentechnologie in der Ukraine dann einzusetzen von den Ukrainern? Müssen die noch darauf geschult werden oder kann man das sozusagen, wenn man von einem Auto ins andere steigt, auch gleichzeitig mit einem Panzer, mit einem neuen sozusagen wegfahren?
Naja, man weiß, wie ein Panzer funktioniert, wenn man umsteigt von einem Modell auf das andere. Es gibt aber doch ein unterschiedliches Handbuch und es ist ganz unterschiedlich zu bedienen. Daher hängt es vom System ab, wie aufwendig das ist, wie technisch anspruchsvoll etwas ist. Wir haben gesehen, die Panzer- und Fliegerabwehrlenkwaffen, das ist relativ einfach. Wenn Sie das jemanden in die Hand drücken und eine halbe Stunde intensiv einweisen, sollte es funktionieren. Wenn man von einer westlichen Panzertype auf eine östliche, auf eine russische umsteigt, dann wird es schon etwas schwieriger. Ich habe das selber probiert. Ich bin mit den amerikanischen Panzern ausgebildet worden und ich habe dann einen britischen Panzer probiert und das war doch eine erhebliche Umstellung. Allerdings, ich hätte damit schießen können. Das heißt, man kann natürlich einen gewissen Betrieb auch mit anderen Systemen aufrechterhalten. Man kann sicher nicht alle Finessen herausholen, aber genau dazu gibt es ja auch Trainingsprogramme. Und wenn man hier jetzt so modernere Waffensysteme schickt, so aufwendigere, technisch anspruchsvollere, dann ist sicher auch immer ein Servicepaket dabei. Das heißt, es sind Trainer dabei, die eben Personal ganz intensiv dann ganz kurzfristig einschulen können.
Was würden Sie denn sagen, was ist denn oder welches Waffensystem ist denn jetzt für die Ukraine das Wichtigste? Sie haben schon angesprochen, es gibt diese Panzerabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen, dann gibt es Artillerie, dann gibt es Drohnen. Kann man da sagen, welches Waffensystem da für die Ukraine jetzt den meisten Sinn macht?
Sie haben eigentlich genau die Systeme aufgezählt, die jetzt nach wie vor unverzichtbar sind für die Ukraine. Also alles, was einen Panzerangriff stoppen kann und auch in der Tiefe mit Feuer wirken können. Mhm. Artillerie, und hier ist erstmals davon die Rede, dass es eine weitreichende Artillerie von amerikanischer Seite geben soll, die bis zu 40 Kilometer schießen kann. Und das wäre natürlich schon sehr unangenehm für die russische Seite, wenn hier in der Tiefe des Gefechtsfeldes plötzlich eine artilleristische Waffenwirkung möglich wäre. Dann gilt es, den Panzerangriff oder Panzerangriffe zu stoppen. Dazu gibt es bereits die Panzerabwehrwaffen und von denen kommen ja immer mehr. Ideal wären natürlich dazu auch Kampfhubschrauber, die hier dann noch das Ganze unterstützen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Es wurden einige russische Modelle geliefert, aber ich glaube nicht, dass sie hier den großen Erfolg bringen können, weil einfach die Bedrohung dieser, wenn sie in der Luft sind, dann viel zu groß ist, also für die selber, dass sie abgeschossen werden. Also Artillerie, Panzerabwehr, weitreichende Artillerie, Drohnen, Kampfdrohnen, ganz, ganz wichtig. Wir haben das ja auch an anderen Kriegsschauplätzen der letzten Jahre gesehen. Und das sind genau die Systeme, die schon zum Teil zugeflossen sind und jetzt noch unter Zeitdruck weiter zufließen werden.
Mhm. Vor wenigen Tagen hat der Pentagon-Sprecher John Kirby für Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, die Ukraine hätte Kampfflugzeuge bekommen. Später hat er das allerdings relativiert. Die Ukraine hat nur Ersatzteile und zusätzliche Ausrüstung erhalten und dadurch eigene Kampfjets wieder einsatzfähig machen können. Aber warum sagt er sowas? Also die erste Aussage und die zweite Aussage ist doch bemerkenswert.
Naja, alle sind Menschen und ich kann mir schon vorstellen, dass einer auch hier einen Fehler macht in der Hitze des Gefechtes und hier einmal etwas verwechselt oder durcheinander bringt. Ich glaube nicht, dass es eine absichtliche Verwirrung war. Es wäre auch wirklich überraschend, wenn hier Kampfflugzeuge als Ganzes, ein Waffensystem, hier an die Ukraine übergeben würden. Ersatzteile, das macht Sinn, das ist überhaupt keine Frage. Aber Flieger und vor allem, wenn es hier andere Typen wären, das würde in der ersten Phase, ich würde sagen, auf Wochen betrachtet, keinen großen Sinn machen. Wenn das nicht die gleichen Flieger sind, wir haben vorher über die Problematik gesprochen. Mhm. Der Flieger ist das anspruchsvollste Kampfgerät. Das heißt, hier wäre eine Einschulung und die Unterstützung vom gesamten Bodenpersonal. Es geht ja nicht nur um den Flieger. Das wäre unglaublich aufwendig. Und daher glaube ich, dass es nicht realistisch ist, hier in den nächsten Wochen tatsächlich Flieger zu sehen, die die Seite gewechselt haben, die ins Land gekommen sind.
Ich würde da gerne noch eine andere Sicht vielleicht reinbringen und Ihre Meinung dazu erfahren. Es war immer so, dass auch die russische Seite damit gedroht hat, wenn da wirklich Kampfjets geliefert werden, dann würde man schon sehr intensiv in den Krieg eingreifen. Und deswegen eben auch jetzt die Frage, wie offen kann denn der Westen wirklich der Ukraine helfen, um jetzt wirklich eine größere Eskalation zu riskieren?
Das ist eine große Herausforderung, weil es eine rein politische Abschätzung ist. Ja? Ich sehe das Problem weniger im völkerrechtlichen Bereich, weil die Ukraine ist berechtigt, sich hier mit Waffen zu verteidigen, weil sie angegriffen wurde. Mhm. Das ist eine der zwei Ausnahmen gemäß der Charta der Vereinten Nationen, wo ein Staat zu den Waffen greifen darf, Selbstverteidigung. Und wenn man dann diesen Staat unterstützt, dann ist es ja nur logisch, dass das eigentlich nicht gegen das Gesetz ist, sondern im Sinne des Gesetzes ist. Daher sage ich, es ist eine rein politische Einschätzung, wo hier Russland für sich, zumindest rhetorisch, die Grenze zieht. Ich halte das wirklich für eine Ermessensfrage und es hängt sehr davon ab, wie sich die Lage weiterentwickelt. Aber dass Russland schon mehrfach im Vorhinein versucht hat, durch Androhungen und durch entsprechende Aussagen, denken wir an die Alarmstufe bei den Nuklearwaffen, dass es hier versucht hat, den Westen abzuschrecken und zu blöffen vielleicht auch, das ist bekannt und daher würde ich auch hier eher abwartend reagieren.
Mhm. Auffällig viele Regierungschefs aus den benachbarten Ländern waren ja schon in Kiew, um Präsidenten Zelensky zu besuchen. Warum war denn US-Präsident Joe Biden noch nicht in Kiew? Immerhin ist er ja, wie wir gehört haben, der wichtigste Unterstützer.
Das kann ich natürlich nicht beurteilen, das können nur Präsident Biden und sein enger Mitarbeiterstab. Aber das ist vielleicht genau diese politische Botschaft, die man in der Form eben verhindern will, dass man hier zu eindeutig Partei ergreift und dass hier Russland, Präsident Putin, ein Vorwand geboten wird, dass aus seiner Sicht auszuschlachten sozusagen. Vielleicht ist das ein Akt der politischen Zurückhaltung und man hat sich ja auf Seite der NATO ganz klar deklariert, hier war ja Biden und somit glaube ich, ist das hier eine ganz bewusste Zurückhaltung.
Mhm. Wenn man sich nämlich ansieht, wie die vorhergegangenen Kriege, in denen die USA beteiligt waren, abgelaufen sind, da war ja die USA immer nach außen hin auch ja federführend. In dem Fall schaut es ja nicht danach aus. Das heißt, sich liest noch aus, dass zum Beispiel ein Außenminister zu Besuch in die Ukraine fährt.
Nein, das schließe ich nicht aus. Ein Außenminister ist ja nicht der Präsident. Und die USA sind ja nicht im Krieg. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Mhm. Die Ukraine ist im Krieg und Russland sind im Krieg. Und daher ist es hier wirklich eine ganz heikle Gratwanderung, wie man sich hier dann entsprechend politisch verhält und wo man selber die Grenzen zieht aus USA-Perspektive.
Ist nicht dennoch die USA jetzt der heimliche Gewinner, sofern man das bei so einem Konflikt sagen kann, weil sie durch den Angriff Putins auf die Ukraine jetzt wieder mehr Einfluss in Europa gewinnt, weil ja sozusagen sich alle hinter den USA sozusagen versammeln, um eine Koalition zu bilden?
Na, das sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe das eher sogar umgekehrt, weil es war bestimmt nicht in der Absicht der USA, sich hier in Europa wieder so stark auch militärisch im Rahmen der NATO zu engagieren, weil die USA ja schon seit vielen Jahren einen Schwenk in den asiatisch-pazifischen Raum gemacht haben. Daher ist das eher eine Belastung, mit der man in der Form nicht gerechnet hat. Man muss natürlich Flagge zeigen, weil es ja auch eine Symbolwirkung hat in den gesamten asiatisch-pazifischen Raum hinein. Mhm. Das ist schon klar. Aber andererseits werden auch Kräfte gebunden, es wird die politische Aufmerksamkeit gebunden und man kann vielleicht China nicht mit jener Sorgfalt und Aufwand beurteilen und entsprechend agieren, wie man das eigentlich machen möchte.
Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass ja die NATO weiter wächst und wächst. Also auch Schweden und Finnland wollen jetzt zur NATO. Das heißt, hier könnte schon der Einfluss der USA über die NATO sozusagen steigen als Weltmacht.
Ja, wir dürfen uns hier nichts vormachen. Die NATO steht und fällt nach wie vor mit den USA. Sie sind nicht nur der Stärkste, der Größte, sie leisten auch am meisten im Rahmen der NATO. Und daher gehen ja diese Staaten, auch die neuen Staaten jetzt, vielleicht Finnland und Schweden, in die NATO hinein, weil sie sich auf den Schutz primär der USA verlassen. Das heißt, es ist für mich eher umgekehrt. Man sucht die Nähe und den Schutz der USA im Rahmen der NATO. Und es geht nicht darum, dass die USA hier mehr an Einfluss gewinnen. Das ist implizit, das ist in der Sache inbegriffen, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube nicht, dass das die eigentliche Intention der USA war, gerade in diesem Konflikt, den wir derzeit erleben.
Darf ich Sie nochmal auch zur Rolle Chinas fragen? Sie haben ja das schon ein wenig angesprochen, die USA hätten sich lieber auch mehr mit dem pazifischen Raum, mit China auseinandergesetzt. Inwieweit kann China auch aus diesem Konflikt profitieren oder wird China da selber danach trachten, manche Sachen militärisch zu lösen? Denken wir nur an die Insel Taiwan, die immer wieder in den Fokus gerät.
Wir können davon ausgehen, dass China mit größtem Argwohn und mit größter Sorgfalt die Entwicklung hier in und um die Ukraine beobachtet. Es geht darum, den Gegner USA einzuschätzen. Es geht darum, einzuschätzen, wie die internationale Gemeinschaft auf so eine Form von Aggression eines Staates reagiert und vieles mehr, weil man natürlich diese Schlüsse ziehen will dann, wenn es um Taiwan geht. Und hier hat sich mittlerweile eigentlich eine Meinung so ziemlich durchgesetzt, dass China eher zögerlich geworden ist, hier ebenfalls Gewalt anzuwenden gegenüber Taiwan, weil es ja auch in einer anderen Situation ist. Es braucht ja keine Gewalt anwenden. Es hat einen unglaublich starken wirtschaftlichen und politischen Druck und Hebel, den man hier auf Taiwan ausüben kann. Und die Zeit arbeitet in gewisser Weise auch für China. Aber selbstverständlich, China ist für mich jetzt schon ein Nutznießer aus der Situation, aus einem einfachen Grund. Egal wie der Konflikt ausgeht, für mich wird Präsident Putin geschwächt sein. Und er hat nur mehr wenige, an die er sich wenden kann. Und hier gibt es eben den Partner ohne Grenzen, wie das neuerdings heißt. Und der heißt China. Und China wird sicher davon sehr profitieren. Sei es, indem man günstiger Öl und Gas kauft, indem Russland Zugeständnisse macht in anderen Bereichen, eine starke Unterstützung in der UNO. Das ist vollkommen klar. Also für mich hat diesbezüglich China bereits enorm gewonnen. Und es braucht selber gar nicht stark agieren. Momentan ist das Glück auf Chinas Seite.
Ist es so, dass Russland auf längere Sicht gesehen seinen Status als globale Macht verspielt hat mit diesem Ukraine-Krieg und man in Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, nämlich hinter den USA, / der NATO und China?
Das ist ja fast ein grotesker Zug an dieser ganzen Angelegenheit, weil Russland ja diesen Feldzug macht, um an Größe zu gewinnen und zu demonstrieren, dass man eine weltpolitische Macht ist. Das hat der Präsident Putin immer gesagt und hat auch darauf bestanden, als solche tituliert zu werden. Mhm. Aber wahrscheinlich wird Russland nicht gestärkt aus diesem Konflikt hervorgehen. Es wird einmal sicher militärisch geschwächt sein, es wird wirtschaftlich geschwächt sein und es wird politisch geschwächt sein. Daher ist es gerade in der Beziehung mit China bestenfalls ein Juniorpartner, der aber sicher dann auch klein beigeben muss, wenn es darauf ankommt. Auf der anderen Seite, so schwach ist Russland auch wieder nicht, wenn man nimmt, dass es ja Weißrussland politisch unter Kontrolle gebracht hat, mhm, und dass es auch Militär in Weißrussland dauerhaft stationieren wird. Das heißt, global gesehen wird Russland einmal in der ersten Phase sicher verlieren, weil es selber an Ressourcen, an Stärke verliert. Aber insgesamt betrachtet muss man einmal abwarten, wie dieser Krieg in der Ukraine zum Stehen kommt und wie es in weiterer Folge dann aussieht, um wirklich beurteilen zu können, wie sehr das Putin und Russland geschadet hat oder ob es sie vielleicht sogar genützt hat.
Sehen Sie eigentlich, dass sich der Konflikt noch über die Ukraine hinaus ausweiten könnte, oder ist da jetzt, weil Sie auch davon sozusagen geredet haben, dass es dort zum Stillstand kommt, eher, dass das lokal beschränkt sein wird?
Aufgrund der vorhandenen Kräfte auf russischer Seite müsste man eigentlich ausschließen können, dass es hier zu einer weiteren Eskalation kommt. Also es war ja im Gespräch, dass es hier weitergeht Richtung Georgien, also Transnistrien, mhm, insbesondere, oder vielleicht auch im Norden Richtung Baltikum, wo es diese Suwalki-Lücke gibt Richtung Kaliningrad. Rein rational und aufgrund des Kräfteverhältnisses ist das eigentlich auszuschließen in absehbarer Zeit, weil die russischen Kräfte mit dem Vorhaben in der Ukraine mehr als ausgelastet sind.
Mhm. Eigentlich ist es so, dass Europa da aus einem Traum aufgewacht ist. Lange Zeit hat man relativ offene Grenzen gehabt zu seinen Nachbarn. Jetzt droht da zumindest in der Ukraine wieder eine Art eiserner Vorhang in die Höhe vielleicht zu gehen oder so eine Demarkationslinie, wie wir das ja auch zum Beispiel in Korea zum Beispiel sehen. Ist die Gefahr, dass es in der Zukunft eher zu einer großen Blockbildung kommt, da der Westen, da Russland, da China, ist die gegeben oder kann man wieder zu einem Art Welthandel und Austausch zurückkommen?
Die Wirtschaft wird wahrscheinlich der Akteur sein, der am schnellsten wieder zu einer gewissen Normalität kommt. Im politischen und im sicherheitspolitischen Bereich wird das nicht der Fall sein, weil Russland mit dem Vorstoß in der Ukraine ja versucht, hier eine neue geopolitische Landkarte zu zeichnen, mhm, in Europa. Und das wird auch nicht so schnell auszuradieren sein. Das heißt, hier werden sich maßgebliche Veränderungen ergeben. Und wenn Deutschland davon spricht, dass man hier eben Waffen in die Ukraine schickt, dass man die Bundeswehr aufrüstet, wenn Schweden und Finnland in absehbarer Zeit vielleicht sogar der NATO angehören werden, wenn dann auch Georgien immer massiver in die NATO drängt und vielleicht sogar aufgenommen wird oder Sonderbeziehungen bekommt, dann hat sich die politische Landkarte in Europa ganz stark geändert und es geht eher wieder Richtung Kalter Krieg mit einer starren Front. Und das ist natürlich für den Austausch auf jeder Ebene äußerst schädlich.
Das wird uns leider noch die nächsten Jahre begleiten. Herr Feichtinger, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und wir schauen jetzt noch, was in Österreich sonst noch passiert ist. Für Aufsehen hat heute die Chefin der Bioethikkommission, Christiane Trummel, gesorgt. Sie will sich bei der Impfpflicht mehr auf einzelne Gruppen fokussieren, sagt sie. Geht es nach der Kommission, so sollen konkret nur Gesundheitsberufe inklusive Apotheker, Personen ab 60 Jahren und Risikopatienten aller Altersgruppen von der Impfpflicht betroffen sein. Damit werden jene, die besonders gefährdet sind, geschützt, sagt Trummel. Umgesetzt werden muss diese Pflicht zur Impfung allerdings noch vor der nächsten Welle im Herbst. Eine deutliche Welle nach oben machen auch die Preise in Österreich. Die Inflationsrate ist im März im Jahresvergleich bei 6,8% gelegen. Das hat die Statistik Austria am Donnerstag mitgeteilt. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht. Im Februar ist die Inflationsrate noch bei 5,8% gelegen, im Jänner bei 5%. Starke Treiber der Inflation sind weiter die Preise für Treibstoff und Haushaltsenergie. Aber auch für Lebensmittel ist jetzt weit mehr zu bezahlen als noch vor wenigen Wochen. Der Anstieg der Inflation betrifft übrigens nicht nur Österreich. Im gesamten Euroraum wird ein Rekordwert verzeichnet und das dürfte sich so schnell nicht ändern. Die österreichische Nationalbank rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 5,6%. Keine guten Aussichten also. Das war's für heute von mir, Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem erzählt auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns gern weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.